zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, zunächst vielen herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Veranstaltung, die ich sehr gerne angenommen habe. Herzlichen Dank auch für die freundlichen einführenden Worte. Also, dann gehen wir gleich in medias res. Wenn wir nach den Schutzmechanismen fragen, die sich das Grundgesetz selbst gegeben hat, so fallen sogleich zwei verschiedene Normen bzw. Normkomplexe ins Auge. Ihre verbindende Klammer besteht darin, dass es sich bei beiden um Verfassungsschutzbestimmungen handelt. Verfassungsschutz in einem denkbar weiten Sinne verstanden. Diese beiden Komplexe werden oft in einem Atemzug genannt, ja nicht selten sogar miteinander identifiziert. Tatsächlich aber handelt es sich bei beiden um zwei recht verschiedene, sich beim Schutzgut allerdings teilweise überschneidende Regelungen. Wovon spreche ich? Ich spreche einmal von Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz, der sogenannten Ewigkeitsklausel. Sie entzieht bestimmte Normgehalte dem Zugriff des verfassungsändernden Gesetzgebers und stellt sie insoweit unter Ewigkeitsschutz. Abgesehen von der föderalen Grundordnung des Grundgesetzes, die gleich mehrfach in Artikel 79 Absatz 3 genannt wird, sind es vor allem die Grundsätze der Artikel 1 und 20 Grundgesetz, die von der Ewigkeitsgarantie umfasst werden. Artikel 1 und 20 wohlgemerkt, nicht typischer Anfängerfehler im ersten, zweiten Jurasemester, Artikel 1 bis 20. Gesichert sind also durch Artikel 1 die Garantie der Menschenwürde, der Menschenrechtsbezug sowie die unmittelbare Geltung der Grundrechte, durch Artikel 20 Grundgesetz die Verfassungsprinzipien der Demokratie, des Rechts- und Sozialstaates, der Republik und des Bundesstaates. Es geht also nicht nur, aber auch und vielleicht vor allem um die institutionelle Sicherung der Existenzvoraussetzungen verfassungsstaatlicher Freiheit. Worin liegt der Sinn dieser Bestimmung? Die Väter und Mütter des Grundgesetzes waren nicht so naiv zu glauben, mit ihr eine wirksame Mauer gegen den revolutionären Umsturz oder auch nur gegen eine breite antidemokratische Mehrheit im Volk und Parlament errichtet zu haben. Natürlich kann eine Verfassungsnorm den revolutionären Ernstfall nicht verhindern. Jedenfalls dann nicht, wenn mächtige soziale Kräfte dahinterstehen. Aber man wollte doch, historische Erfahrungen eingedenk, den Systembruch markieren, wollte einem denkbaren, fundamentalen Wandel die Maske der Legalität vom Gesicht reißen und ihr den Schutz der Scheinlegalität nehmen. Die neue Ordnung sollte sich nicht als formal-legale Weiterentwicklung der bestehenden ausgeben und sich von dieser legitimatorischen Kredit erborgen können, sondern zum Ausweis eigener Legitimitätskriterien und zum normativen Selbststand gezwungen werden. Oder ganz einfach gesagt, der fundamentale Wandlungsprozess sollte sich nicht hinter der Legitimität des Grundgesetzes verstecken. Wichtig zu sehen ist nun, dass sich Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz an den verfassungsändernden Gesetzgeber wendet. Er wird gebunden, ihm werden unübersteigbare materielle Schranken gezogen. Die potenzielle Gefahr, der die Norm Herr werden soll, geht also von Bundesrat und Bundestag aus. Das ist der verfassungsändernde Gesetzgeber, Zweidrittelmehrheit. Und dabei richtet sich die Norm nicht allein gegen den beabsichtigten Verfassungsbruch oder gegen die gezielte Verletzung bestimmter Verfassungsprinzipien, sondern auch gegen den gewissermaßen irrenden Gesetzgeber, der trotz fehlender umstürzlerischer Intentionen einen der genannten Grundsätze verletzt. Wir müssen allerdings festhalten, dass es in der 75-jährigen Geschichte des Grundgesetzes mit unzähligen Änderungen der Verfassung noch keine einzige gegeben hat, der das Bundesverfassungsgericht eine Verletzung der Ewigkeitsgarantie bescheinigt hätte. Bisher sind alle Verfassungsänderungen durchgegangen. Der zweite Regelungskomplex, den man als Selbstschutzmechanismus ansprechen kann, ist die wehrhafte oder streitbare Demokratie, die vor allem in den Normen der Artikel 9 Absatz 2, 18 und 21 Absatz 2 Grundgesetz zum Ausdruck bringt. Die wichtigste Differenz zur Ewigkeitsklausel ist der Adressat dieser Normen. Denn jetzt geht es nicht um den Schutz der Verfassung vor staatlichen Institutionen, Bundestag, Bundesrat und deren Normgebung, sondern um gesellschaftliche Akteure. Es sind Privatpersonen bzw. Vereinigungen oder gar politische Parteien, die ins Visier genommen und gegebenenfalls aus dem politischen Diskussions- und Kommunikationszusammenhang ausgeschlossen werden. Formelhaft verkürzt, die Werthaltigkeit des Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz steigert sich zur Wehrhaftigkeit der Artikel 9, 18 und 21. Während die Ewigkeitsgarantie tragende Strukturprinzipien der Verfassung der Disposition der Staatsorgane entzieht, beschränkt die wehrhafte Demokratie die Willensbildung in der Gesellschaft. Manche sprechen auch vom Verfassungsschutz nach oben und Verfassungsschutz nach unten. Kann man auch machen. Dass in diesem Zugriff auf die gesellschaftliche Basis der Demokratie ein gewisses Problem liegt, wird uns sogleich noch näher beschäftigen. Wir wollen aber zunächst als zweite Differenz zur Ewigkeitsklausel festhalten, dass das Schutzgut beider nicht identisch ist. Das Schutzgut der Normen der wehrhaften Demokratie ist die freiheitliche demokratische Grundordnung des Grundgesetzes. Darunter versteht man die zentralen Elemente von Rechtsstaat und Demokratie. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Artikel 79 Absatz 3 aber schützt, wie gesehen, auch noch den Sozialstaat, die Republik und den Bundesstaat. Nun gibt es aber Einheitsstaaten, die ohne Zweifel rechtsstaatliche Demokratien sind, wenn wir nur an Frankreich oder Großbritannien denken. Und nicht wenige Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind keine Republiken, sondern konstitutionelle Monarchien, ohne dass dies an ihrer Qualifizierung als demokratische Rechtsstaaten irgendetwas ändern könnte. So viel als erste Orientierung bzw. Einordnung. Im Folgenden werde ich mich nur noch mit der wehrhaften Demokratie beschäftigen, weil sie zum einen mehr Probleme aufwirft als Artikel 79 Absatz 3 und zum zweiten die aktuellen Debatten sich ganz auf diesen Schutzmechanismus konzentrieren. Fragen wir nun also nach dem Konzept der wehrhaften Demokratie. Auf welchen Überlegungen beruht es? Wann und von wem wurde es entwickelt? Was sind seine Prämissen? Mit den Mitteln der wehrhaften Demokratie versucht man auf das Problem zu reagieren, dass die Freiheiten einer demokratischen Staatsordnung auch dazu verwendet werden können, diese Freiheit zu untergraben oder gar zu zerstören. Es wäre aber ein bisschen zu kurz gedacht, wenn man das allein auf die Formel »keine Freiheit für die Feinde der Freiheit« verkürzen würde, wie das in der öffentlichen Diskussion zuweilen geschieht. Denn es stimmt schon bedenklich, dass diese Formel auf Saint-Just zurückgeführt wird, einen der intellektuellsten und zugleich blutrünstigsten Köpfe der Französischen Revolution. Das ist vielleicht nicht die allererste Adresse, auf die man sich beziehen sollte. Auch sollte zum Nachdenken anregen, dass etwa in den USA und auch in Frankreich solche Instrumente eher unbekannt sind. Jedenfalls auf Verfassungsebene. Auf der Hand liegt, dass ohne die Vorgeschichte der Weimarer Demokratie und des NS-Systems die Normen der wehrhaften Demokratie schwerlich zu erklären wären. Was zunächst Weimar angeht, so sei allerdings in Erinnerung gerufen, dass diese Republik keinesfalls so wehrlos war, wie man ihr gemeinhin unterstellt. 1922 etwa waren in mehreren Ländern NSDAP-Verbote ergangen. Nach dem gescheiterten Putsch in München folgte 1923 ein reichsweites Verbot der NSDAP. Aber konsequent und durchgängig wurde das Mittel der Parteiverbote nicht eingesetzt. Meist dominierten die Länder und entsprechend konnten die Parteien eine Art Länderhopping betreiben. Wurde man in Preußen verboten, verlegte man die Aktivitäten eben nach Bayern. Das Trauma des Nationalsozialismus wiederum ist unverbrüchlich mit den Sentenzen eines Joseph Goebbels verbunden, der noch vor 1933 lauthals verkündete, man werde die Demokratie mit ihren eigenen Mitteln schlagen. Viel zitiert sein Satz aus dem Jahr 1928, wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Gegen diese Formen einer Inanspruchnahme demokratischer Handlungsoptionen zu Lasten der demokratischen Ordnung wollte man sich also mit dem Instrumentarium der wehrhaften Demokratie rüsten. Eine Art intellektueller Begründung lieferte nicht zufällig in der Zwischenkriegszeit der emigrierte deutsche Jurist und Politikwissenschaftler Karl Löwenstein. In der American Political Science Review veröffentlichte er 1938 einen zweiteiligen Aufsatz mit der programmatischen Überschrift Militant Democracy and Fundamental Rights. Also militante Demokratie, wehrhaft streitbar, aber noch militant ist noch ein Stück schärfer, und fundamentale Recht. Den Kerngedanken hatte er bereits auf der Staatsrechtslehrertagung in Halle im Jahre 1931 im Rahmen eines Diskussionsbeitrages so formuliert, ich zitiere ihn: Weiter müsste Abhilfe gegen die Sabotierung der Staatswillensbildung im Parlament versucht werden. Der Staat hat die Pflicht zur Selbsterhaltung, sich dagegen zu wehren, dass gerade den Parteien der politische Apparat zur Verfügung gestellt wird, die sich zum Programm gemacht haben, diesen Apparat zu zerschlagen. Die Parteien, welche programmatisch und durch die Tat den Parlamentarismus verwerfen, müssten von seiner Benutzung überhaupt ausgeschlossen werden. Das ist schon ein ziemlich klares, kerniges Konzept. Und an diese Überlegungen knüpfte dann der Parlamentarische Rat 1948-49 an. Es gehöre, so hieß es etwa gleichsinnig von Carlo Schmidt, nicht zum Begriff der Demokratie, dass sie selbst die Voraussetzungen für ihre Beseitigung schafft. Man muss auch den Mut zur Intoleranz gegenüber denen aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen. Zitat Ende. Und was für die Parteien galt, sollte für Vereinigungen parallel gelten. Schließlich wurde mit Artikel 18 wurden auch noch Individuen in das Konzept eingeschlossen, für die die Verwirkung der Grundrechte vorgesehen war. Bei Inanspruchnahme der Grundrechte im Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. So plausibel und evident das nun klingt oder auch nur klingen mag, einen Einwand muss ich das Konzept gefallen lassen, und das ist der Einwand des Selbstwiderspruchs. Denn, so ließe sich dieser Einwand vielleicht kurz und knapp formulieren, wenn Demokratie auf der freien Auseinandersetzung zwischen Individuen, Interessengruppen, Vereinigungen, politischen Parteien und sonstigen Teilnehmern am gesamtgesellschaftlichen Willensbildungsprozess beruht und sie schließlich diejenige Position durchsetzen soll, die, sei es im Volk, sei es im Parlament, die Mehrheit hinter sich zu bringen vermag, ist es dann nicht widersprüchlich, eine oder vielleicht mehrere der Vereinigungen bzw. politischen Parteien von diesem Meinungs- und Willensprozess auszuschließen? Wenn Demokratie die Staatsgewalt in die Hand des Volkes legt, kann und darf sie dann bestimmte Teile dieses Volkes davon wieder ausschließen? Kann sich Demokratie gegen sich selbst wenden? Und werden hier letztlich nicht nur politische Konkurrenten aus dem Spiel genommen? Diesen Einwand hat, was ich außerordentlich bemerkenswert finde, das Bundesverfassungsgericht in seinem KPD-Verbotsurteil aus dem Jahr 1956 überaus ernst genommen. Es spricht von einem Spannungsverhältnis, in dem die Verbotsnorm des Artikel 21 Absatz 2 zur politischen Meinungsfreiheit ohne Frage einem der vornehmsten Rechtsgüter jeder freiheitlichen Demokratie besteht. Jetzt kommt ein längeres Zitat aus dieser Entscheidung. Ein Staat, der seine verfassungsrechtliche Ordnung als freiheitlich-demokratisch bezeichnet und sie damit in die große verfassungsgeschichtliche Entwicklungslinie der liberalen rechtsstaatlichen Demokratie einordnen, muss aus dem Grundrecht der Freiheit der Meinungsäußerung ein grundsätzliches Recht der freien politischen Betätigung und damit auch der freien Bildung politischer Parteien entwickeln, wie in Artikel 21 Absatz 1 geschehen ist. Bei konsequenter Durchführung dieses Gedankens müsste den Vertretern jeder politischen Konzeption die Möglichkeit eröffnet werden, sich in der Form einer politischen Partei zu organisieren und für die Durchsetzung ihrer politischen Auffassung zu werben. Es ist nicht zu verkennen, dass die nicht durch den Wählerwillen im Prozess der staatlichen Willensbildung, sondern durch staatlichen Eingriff sich vollziehende Ausschaltung einer politischen Partei aus dem politischen Leben zu dieser Konsequenz jedenfalls theoretisch in Widerspruch steht. Ende des Zitats. Und dann geht das Gericht sogar noch einen Schritt weiter, was mich bei der Lektüre wirklich erstaunt hat. in dem es sich sogar die Frage vorliegt, ob nicht vielleicht sogar der Verbotstatbestand, das Artikel 21 Absatz 2, gegen das höherrangige Demokratieprinzip verstößt. Es sagt Folgendes, nochmal Zitat Bundesverfassungsgericht, 1956. Für das Bundesverfassungsgericht stellt sich aber die Frage, ob die fundamentale Bedeutung des Grundrechts der politischen Meinungsfreiheit in der freiheitlichen demokratischen Grundordnung eine Bestimmung wie Artikel 21 Absatz 2 überhaupt zulässt. Ob mit anderen Worten eine freiheitlich-demokratische Verfassung, die zu ihrem Schutz einen ihrer eigenen Grundwerte, die politische Meinungsfreiheit, in so starkem Maße beschränkt, nicht damit in einen so unerträglichen Selbstwiderspruch verfällt, dass die beschränkende Bestimmung selbst als verfassungswidrig angesehen werden müsste. Zitat Ende. Es überrascht jetzt nicht, dass das Gericht diese Überlegung letztlich verneint. Aber es scheint mir doch bemerkenswert, wie gründlich hier dem Gedanken eines möglichen Selbstwiderspruchs nachgegangen wird. Warum schlägt er letztlich nicht durch? Das Gericht erklärt als letztlich entscheidend das Aufkommen sogenannter totalitärer Parteien für entscheidend. Diese begnügen sich nicht mit dem freien Spiel der politischen Kräfte, als dem natürlichen inneren Bewegungsprinzip der freiheitlichen Demokratie, sondern sie streben letztlich zur Machtergreifung, die, wenn sie erreicht wird, ihrem Wesen nach auf Ausschaltung aller anderen politischen Richtungen ausgehen muss. Und gegenüber solchen Parteien, sagt das Gericht, ist in der freiheitlichen Demokratie eine neutrale Haltung nicht mehr möglich. Dann rekonstruiert das Gericht den 21 Absatz 2 durch den Parlamentarischen Rat und konstatiert, letztes Zitat aus der KPD-Entscheidung, das Grundgesetz geht also bewusst den Versuch einer Synthese zwischen dem Prinzip der Toleranz gegenüber allen politischen Auffassungen und dem Bekenntnis zu gewissen unantastbaren Grundwerten der Staatsordnung. Artikel 21 Absatz 2 steht somit nicht mit einem Grundprinzip der Verfassung im Widerspruch. Er ist Ausdruck des bewussten verfassungspolitischen Willens zur Lösung eines Grenzproblems der freiheitlichen demokratischen Staatsordnung. Niederschlag der Erfahrungen eines Verfassungsgebers, der in einer bestimmten historischen Situation das Prinzip der Neutralität des Staates gegenüber den politischen Parteien nicht mehr rein zu verwirklichen zu dürfen, glaubte. Und Jahre später, Jahrzehnte später, hat das Bundesverfassungsgericht in der zweiten NPD-Verbotsentscheidung aus dem Jahre 2017 den Gedanken nochmal formuliert, ein bisschen selbstbewusster, ein bisschen entschiedener im Ergebnis, aber genauso wie schon in der KPD-Verbotsentscheidung. Damit wäre also das Konzept der wehrhaften Demokratie gegen den Einwand des Selbstwiderspruchs verteidigt. Aber ich wiederhole es gern, es bleibt doch bemerkenswert, wie viel Mühe das Gericht auf diese Argumentation verwendet und dass es hier ein Grenzproblem des Verfassungsrechts verortet. Nicht sehr viel anders hat das Gericht Jahrzehnte später in der gerade erwähnten NPD-Verbotsentscheidung 2017 von einem zweischneidigen Schwert gesprochen und davon, dass das Parteiverbot einen schwerwiegenden Eingriff in die Freiheit der politischen Willensbildung darstelle und daraus unter anderem das methodologische Prinzip abgeleitet, dass die Vorschrift restriktiv ausgelegt werden müsse. Also die Verbotsnorm des 21 Absatz 2. Kommen wir nun von der Theorie zur Praxis, von der Konzeption zur Empirie. Schauen wir uns an, wie oft die einschlägigen Normen zur Anwendung kamen und wie sie des Näheren ausgelegt wurden. Bei der Grundrechtsverwirkung können wir uns kurz fassen. Es hat in der Geschichte der Bundesrepublik noch keinen einzigen Anwendungsfall gegeben. Einige wenige Anträge verliefen ergebnislos im Sande. Woran liegt das? Zum einen sicher an der hohen formellen Hürde. Eine Grundrechtsverwirkung kann nur durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen werden. Sodann aber wohl auch an den sozusagen internen Problemen dieser Norm. Wie hat man sich eine Verwirkung konkret vorzustellen? Welche Einschränkungsmöglichkeiten sind dem Staat gegeben, die er im Normalfall nicht hätte? Und wenn die Grundrechte des Grundgesetzes verwirkt werden, Sind damit etwa die Grundrechte nach den Landesverfassungen oder der EMRK oder der EU-Grundrechtecharta auch automatisch mit umfasst? Davon steht gar nichts in Artikel 18. Und steht den Betroffenen nicht, wie sonst auch, der Rückgriff auf das Auffanggrundrecht des Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz offen? Machen wir normalerweise immer so. Man sieht, die Norm wirft mehr Fragen auf, als sie löst. Fabian Wittrick hat in seiner Kommentierung des Artikel 18 plastisch davon gesprochen, dass ihr Netto-Kampfwert gegen Null tendiere. Von daher prognostiziere ich, dass sie auch in Zukunft kaum mit Leben erfüllt werden wird, Björn Höcke hin oder her. Ganz anders sieht es bei dem Verbot von Vereinigung gemäß Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz aus. Hier verzeichnen wir mittlerweile mehr als 100, manche zählen 150, 152 Verbote. Es kommt auf Details nicht an. Ein auffälliger Grund für diese hohe Zahl liegt darin, dass nicht das Bundesverfassungsgericht die Verbotsentscheidung trifft, sondern die Innenminister der Länder oder, wenn die Vereinigung bundesweit tätig ist, das Bundesinnenministerium. Und gegen diese Entscheidung kann natürlich wieder der Rechtsweg beschritten werden bis hin zur Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht. In den 1980er Jahren waren es im Wesentlichen rechtsextreme Gruppierungen wie die Wehrsportgruppe Hoffmann. In jüngerer Zeit sind es neben derartigen Vereinen auch einige mit linksextrem und noch mehr mit islamistischem Hintergrund. Combat 18, Sturm Wolfsbrigade 44, Hammerskins Deutschland. Also man lernt ständig, wenn man dann mal in den Verfassungsschutzbericht guckt, lernt man ständig irgendwelche Gruppen kennen, von denen man sein Leben lang noch nichts gehört hat. Es ist wirklich bemerkenswert. Oder Reichsbürgervereinigung würde 2020 verboten, geeinte deutsche Völker und Stämme. Weniger Verbote aus dem linksextremen Bereich, etwa 2017 links unten in die Media. Und stark zugenommen hat in den letzten Jahren die Verbotsgruppe islamistischer und auslandsbezogener Vereinigungen. Diese Beispiele mögen schon genügen, um die Breite und Vielfalt der einschlägigen Vereine zu skizzieren. Wenn wir uns jetzt bei Artikel 9 Absatz 2 auf die zweite Alternative, den Kampf gegen die verfassungsmäßige Ordnung, konzentrieren, dann müssen wir zunächst feststellen, verfassungsmäßige Ordnung meint hier in Artikel 9 Absatz 2 das gleiche wie die freiheitlich-demokratische Grundordnung, von der in Artikel 18 und 21 die Rede ist. Das sind unterschiedliche Termini, aber sie meinen das gleiche, das ist praktisch unbestritten. Es geht also nur um den absoluten Kerngehalt des Grundgesetzes, zu dem man die Menschenwürdegarantie sowie das Demokratieprinzip und den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit zählt. Gerade bei diesem Verbotstatbestand, also Kampf gegen die verfassungsmäßige Ordnung, betont das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung, dass es sich nur um ein Organisationsverbot, nicht um ein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot handle. Selbst die Verbreitung verfassungsfeindlicher Ideen oder entsprechender Auffassungen überschreitet als solche nicht die Grenze der freien politischen Auseinandersetzung. Soll heißen, man kann durchaus die Werte und Grundprinzipien des Grundgesetzes ablehnen und das auch friedlich zum Ausdruck bringen. Die Gedanken sind frei und die Meinungen bleiben es auch. Wenn allerdings eine nach außen gerichtete, aggressiv-kämpferische Komponente hinzutritt, ist der Raum für ein Verbot frei. Ich zitiere aus einer einschlägigen Entscheidung aus dem Jahre 2018 des Bundesverfassungsgerichts. Das Vereinigungsverbot ist nicht bereits zu rechtfertigen, wenn sich der Verein kritisch oder ablehnend gegen die Grundsätze wendet oder für eine andere Ordnung eintritt. Artikel 9 Absatz 2 ist kein Weltanschauungs- oder Gesinnungsverbot und zielt weder auf innere Haltungen noch auf bestimmte politische Überzeugungen. Selbst die Verbreitung verfassungsfeindlicher Ideen oder bestimmter politischer Auffassung überschreitet als solche nicht die Grenze der freien politischen Auseinandersetzung. Für die Rechtfertigung eines Vereinigungsverbotes ist entscheidend, ob diese Vereinigung als solche nach außen eine kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber den elementaren Grundsätzen der Verfassung einnimmt. Zitat Ende. Es dürfte klar sein, wie schwierig diese Grenzziehung in manchen Fällen ist. Denken Sie nur an die pro-palästinensischen Demonstrationen in Hamburg dieser Tage, mit provokativen Plakaten wie »Das Kalifat ist die Lösung«. Der Hamburger Senat sieht sich heftiger politischer Kritik ausgesetzt, weil er keine Möglichkeit für ein Verbot der Demonstration oder der Vereinigung erkennen kann. Und ich kann sagen, das kann ich gut nachvollziehen. Vor dem Hintergrund der bundesverfassungsgerichtlichen Judikatur. Auch wenn man das als unerträglich bezeichnet und als völlig abwegig empfindet, aber völlig abwegig sind viele Dinge, die erlaubt sind. Und nicht jeder Unsinn ist gleich verfassungswidrig. Nicht viel anders als bei den Vereinigungsverboten sieht es bei den Parteiverboten aus. Zunächst wieder zur Empirie. Bislang gab es in der Bundesrepublik nur deren zwei, nämlich das Verbot der eindeutig in der Tradition des Nationalsozialismus stehenden SRP im Jahre 1952 sowie der KPD vier Jahre später. Das erste Verbotsverfahren gegen die NPD im Jahre 2003 scheiterte, weil nicht sichergestellt war, dass deren Aktion nicht vielleicht von Mitarbeitern des Verfassungsschutzes mitgesteuert war. Im zweiten Verbotsverfahren von 2017 hielt das Gericht zwar fest, dass die Partei eindeutig verfassungswidrig sei, sah von einem Verbot jedoch ab, weil die NPD ersichtlich nicht über das Potenzial verfüge, die freiheitlich-demokratische Grundordnung auch wirklich zu gefährden. Sie waren einfach völlig bedeutungslos. Und was zur Abgrenzung von bloßen Organisationsverboten zu Gesinnungsverboten gesagt wurde, gilt parallel auch hier. Und auch hier fällt die Gratwanderung zwischen beiden Formen nicht ganz leicht. Auf der einen Seite gilt, Kritik, auch radikale Systemkritik, ist durchaus erlaubt. Man darf den Staat und seine fundamentalen Prinzipien ablehnen. Als notwendig wird eine Überschreitung der Schwelle zur Bekämpfung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung angesehen und da spielt dann eben diese Formel aggressiv-kämpferisch immer eine zentrale Rolle. Andererseits ist klar, dass man dem Verbot unterfällt, wenn man zur Verwirklichung seiner Ziele Straftatbestände verwirklicht oder Gewalt anwendet. Dann ist es relativ klar, dann liegt ein Verbot nahe. Aber strafbares Handeln ist keine Voraussetzung für ein Verbot. Das Verbot kann auch auf rechtskonformes Handeln gestützt werden, also auf legales Handeln. Entscheidend ist, wie bei den Vereinigungsverboten, die aggressiv-kämpferische Grundhaltung der Partei. Verlangt wird ein planvolles Handeln im Sinne einer qualifizierten Vorbereitungshandlung auf die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Oder anders gesagt, nochmal Zitat aus der zweiten NPD-Verbotsentscheidung, die Partei muss also über das Bekennen ihrer eigenen verfassungsfeindlichen Ziele hinaus die Grenze zum Bekämpfen der freiheitlich-demokratischen Staatsordnung überschreitet. Naturgemäß ist die Bestimmung dieser Grenze zwischen dem bloßen Bekenntnis der eigenen Überzeugung und der Bekämpfung der Schutzgüter des Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz nicht ganz einfach. Kein Gesetzesverstoß, aber dennoch ein Verbotsgrund? Wie hat man sich das nun konkret vorzustellen? Das Gericht bietet nur wenige Hinweise. Die einzig konkrete genannte Konstellation ist die Herstellung einer Atmosphäre der Angst, die zu einer spürbaren Beeinträchtigung der Freiheit des Prozesses der politischen Willensbildung führt oder führen könnte. Das hat das Gericht im Wesentlichen mit Blick auf einige Vorfälle in Thüringen, Meckprom, Sachsen-Anhalt formuliert, wo in abgegrenzten sozialen Räumen, jedenfalls trugen das die Antragsteller vor, sozusagen eine Atmosphäre der Angst herrschte, weil anders politisch Orientierte nicht mehr den Mut fanden, ihre andere Position auch offensiv zu vertreten. Das Gericht hat das sehr, sehr kleinteilig durchgeprüft. Die Entscheidung ist die längste, die das Verfassungsgericht je getroffen hat, über 300 Seiten, und hat im Ergebnis keine solche Atmosphäre der Angst feststellen können. In keinem einzigen der vorgetragenen Fälle. Aber Sie sehen, wie schwierig diese Gratwanderung ist. Nur darauf kommt es mir an. Und jetzt bin ich auch schon beim Schluss. Eingangs sprach ich davon, dass man Artikel 79.3 und die Norm der wehrhaften Demokratie auch als Verfassungsschutzbestimmungen einordnen könnte, wenn man Verfassungsschutz weit interpretiert. Der engere Begriff des Verfassungsschutzes zielt ja im Wesentlichen auf die Behörden des Bundes und der Länder, die Informationen über verfassungsfeindliche Aktivitäten von Personen, Vereinigungen oder Parteien zusammentragen, ohne selbst über operative Handlungsmöglichkeiten zu verfügen. Das mag gut und nützlich sein und wird ja in jüngerer Zeit teilweise auch etwas kontrovers diskutiert. Doch entscheidend ist etwas ganz anderes. Keine Verfassung der Welt kann überleben, wenn sie nicht von den Bürgerinnen und Bürgern des Staates getragen wird. Demokratie gibt es nicht ohne Demokraten, Republik nicht ohne Republikaner. Es kommt also darauf an, die Angebote der freiheitlichen Verfassung zu nutzen, von seiner Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit Gebrauch zu machen, in Parteien und Vereinigungen aktiv zu sein und in öffentlicher Rede den Extremisten von links und rechts Paroli zu bieten. Die beste Garantie der des freiheitlichen demokratischen Staates liegt in der Gesinnung der Bürger, hat das Bundesverfassungsgericht im KPD-Urteil sehr richtig ausgeführt. Die Verlebendigung der Demokratie ist ihr bester Schutz. Mit anderen Worten, es kommt auf uns an. Vielen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.